Hallo liebe Gemeinde, hallo liebe Gottesdienstbesucher. Wer in letzter Zeit die Medien ein bisschen intensiver verfolgt hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass es seit geraumer Zeit einen Streit gibt, einen Konflikt zwischen Russland und USA. Beide Seiten werfen jeweils dem anderen vor, dass diese sich nicht an einen Vertrag gehalten haben, sich nicht an einen Vertrag halten. Und drohen ihrerseits dann diesen Vertrag, es gibt einen bestehenden Vertrag, drohen dann ihrerseits diesen Vertrag jetzt auch zu kündigen. Es geht kurz gesagt um ein Abkommen zur Abrüstung zwischen beiden Ländern. Dieser Vertrag, der wurde 1987 am Ende des Kalten Krieges verfasst oder geschlossen. Der INF-Vertrag, so heißt er, soll die atomare Abrüstung regeln. Also es geht um Waffen, um Atombomben. Und dieser Vertrag sollte regeln, dass und verhindern, dass beide Seiten atomare Mittelstreckenraketen bauen. Diese Raketen nämlich waren im Kalten Krieg das Problem. Es gab immer mehr davon, es wurde immer mehr mit diesen Raketen bedroht. Also jeder hat die entwickelt, aufgestellt und den anderen damit bedroht, die abzuschießen. Und man hat sich darauf geeinigt in diesem Vertrag, wir rüsten das ab. Und diese Mittelstreckenraketen, die eine Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer haben, also das ist so die Spanne, alles was da in diese Spanne fällt, sind dann Mittelstreckenraketen, die wollen wir nicht mehr bauen. Nun, in der Zwischenzeit ist ziemlich viel passiert. Und es kam halt dazu, dass Russland eine neue Rakete, eine neue Waffe entwickelt hat. Und die Amerikaner haben das irgendwie mitbekommen und behaupten jetzt, dass diese Rakete ungefähr 2000 Kilometer fliegen kann. Und damit wird sie ja dann in dieses Fenster fallen und es wäre ja ein Verstoß gegen diesen Vertrag. Gut, die Russen sagen, nee, das stimmt nicht. Die Rakete kann nur 480 Kilometer weit fliegen, also unter 500 Kilometer, dann ist Sprit leer, dann fliegt sie runter. Und außerdem habt ihr schon viel früher den Vertrag gebrochen, nämlich seit 1991 wissen wir, dass ihr auch an Sachen rumbastelt, die auch gegen diesen Vertrag verstoßen. Nun, letztendlich führte das alles dazu, dass die USA jetzt den Vertrag gekündigt haben und demnächst aus diesem Vertrag, aus diesem Abrüstungsabkommen aussteigen werden. Und wo die ganze Geschichte hinführt, wird man sehen, ob es wieder dazu führt, dass beide Seiten anfangen, wieder sehr viele Bomben oder Raketen aufzubauen, hinzustellen, dass man wieder hochrüstet. Das hatte man in der Geschichte schon alles. Man wird sehen, wo das hinführt. Nun, ich bin kein Politiker und ich bin auch kein Waffenexperte. Jedoch bin ich mir hierbei ganz sicher, dass es in diesem Fall keinen Täter und kein Opfer gibt in dieser Geschichte. Wenn wir die Schlüsse von allen geheimen Waffenlagern dieser beiden Länder bekommen würden und mal durch die ganzen Waffenlager gehen dürften, auch die, die offiziell sind und inoffiziell, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auf beiden Seiten ziemlich viel Material finden würden, was gegen diesen Vertrag verstößt. Dieser Konflikt zeigt aber ganz gut, dass bei einem Konflikt in der Regel oder dass bei Konflikten in der Regel immer zwei Parteien Schuld haben. Ganz nach dem Sprichwort, zu einem Streit gehören immer zwei. Und eine andere Situation als die, die ich hier gerade beschrieben habe, finden wir hingegen im Maleachi-Buch. Direkt zu Beginn des Buches geraten wir als Leser in eine Beziehungskrise, in einen Beziehungskonflikt. Und diesen wollen wir uns jetzt heute gemeinsam anschauen. Er steht nämlich ganz zu Beginn des Maleachi-Buches und ich möchte euch einladen, eure Bibel rauszuholen und mir gleich den Text gemeinsam zu lesen. Das Predigtthema für heute lautet eine zerrüttete Beziehung und der Text kommt aus Maleachi 1, Vers 1 bis 5. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt über Israel durch Maleachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, wie hast du uns lieb? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und wenn Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich abbrechen und man wird sie nennen Land des Frevels und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Das sollen eure Augen sehen, und ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich über die Grenzen Israels hinaus. Der erste Punkt der Predigt lautet Gottes unveränderliche Liebe zum Volk. Malachi beginnt seine Botschaft hier an das Volk mit den Worten, dies ist die Last. Und damit zeigt er auch gleich zu Beginn, bereits hier am Anfang, welchen Charakter die Botschaft Gottes haben wird. Es handelt sich nämlich um eine Anschuldigung und um einen Tadel. Aber hier im ersten Punkt der Predigt steht zunächst nur die Aussage Gottes, ich habe euch lieb. Und wenn wir gleich die folgenden Punkte der Predigt und die Anklage Gottes, die dann noch folgen soll, verstehen wollen, so müssen wir uns hier kurz einmal die Zeit nehmen und schauen, was ist damit eigentlich gemeint? Also was spricht Gott mit diesen paar Worten eigentlich an? Worum geht es ihm? Wenn ein verliebter Mann oder zu einer Frau oder wenn ein Junge zu einer Frau, in die er sich verliebt hat, sagt, ich habe dich lieb, dann handelt es sich in der Regel um ein schönes, um ein tolles Gefühl, das er in sich hat und das er damit mit diesen Worten zum Ausdruck bringt. Er empfindet etwas für das Mädchen, für die Frau und im Optimalfall erwidert die Frau das auch. Ja, und ihr geht es genauso und sie sagt vielleicht auch diese Worte. Und die Grundlage für diese Aussage wären also schöne Gefühle, die in uns drin sind, die wir haben. Wenn Gott hier zu dem Volk Israel spricht und sagt, ich habe euch lieb, dann ist somit kein Gefühl gemeint, das Gott hat. Gott will hier auch keine romantischen Emotionen zum Ausdruck bringen, sondern mit dieser Aussage erinnert Gott das Volk an eine feste Beziehung, die es gibt zwischen ihm, also zwischen Gott und dem Volk Israel. Einfach ausgedrückt erinnert Gott das Volk hier an einen Bund, der geschlossen wurde zwischen ihm und dem Volk Israel, nämlich an den Sinai-Bund. Gott erinnert das Volk daran, dass er es war, der sich ein Volk ausgesucht hat, der das Volk ins Leben gerufen hat. Er ist es, der das Volk an diesem Zeitpunkt, wo er das hier sagt, also wo Malachi das sagt, bereits seit 1000 Jahren auf Grundlage dieses Buches, auf Grundlage dieses Bundes das Volk führt, das Volk regiert und für das Volk sorgt. Das sagt Gott hier. Und wenn Gott von seiner Liebe spricht, dann spricht er immer von dem Gegenstand seiner Liebe. Und das ist hier sein Bundespartner, das Volk Israel. Gottes Liebe können wir hier also auch mit Bundestreue ausdrücken. Ich liebe euch bedeutet, dass ich treu zu meinem Bund stehe. Also Gott sagt, ich stehe zu meinem Bund. Ich bin treu, ich liebe euch. Diese Aussage, ich habe euch lieb, macht Gott übrigens auch an anderen Stellen im Alten Testament. Es ist ziemlich zeitgleich alles zu der Zeit der Propheten. Wir finden diese Aussage beispielsweise in Hosea 11, wo Gott das sagt, auch zum Volk Israel. Oder in Jesaja 43 und eben hier an dieser Stelle. Gottes Liebe für Israel war bereits da, als Israel selbst noch gar nicht existierte. Er liebte dieses Volk und erwählte es nach seinem göttlichen Willen und seiner Güte zu seinem Eigentum. Und das wurde Israel bei der Bundesschließung am Berg Sinai auch in aller Deutlichkeit gezeigt. Wir können das in 5. Mose ab Kapitel 4 bis Kapitel 7 auch nachlesen. Und die Liebe war der Kernpunkt der Beziehung zwischen Gott und dem Volk. Und weil Israel, also das Volk, die Liebe Gottes kannte, wussten sie eigentlich auch ganz genau, dass sie Gottes Liebe mit Gehorsam und Liebe gegenüber den Geboten Gottes beantworten sollte. Also das Volk Israel wusste, Gott liebt uns, Gott ist treu. Und die wussten ganz genau aufgrund der Grundlage des Bundes, was sie tun sollten, um Gott die Liebe zu zeigen, um ihren Teil des Bundes einzuhalten. Nämlich Gott gehorsam sein, Gottes Geboten gegenüber gehorsam leben. Aber wenn wir die Bibel lesen und die Geschichte des Volkes Israel mal so ein bisschen verfolgen, dann stellen wir fest, dass es das immer wieder nicht tat. Also das Volk Israel tat immer wieder diese Dinge nicht, obwohl sie wussten, dass Gott sie haben wollte. Und hier möchte ich zur ersten Anwendung kommen. Wie sieht es in unserem Leben aus? Viele von uns haben auch einen Bund mit Christus geschlossen. Ja, es ist nicht der Sinai-Bund, es ist der neue Bund, aber es gibt einige deutliche Parallelen zwischen diesen Bünden. Und auch wir als Kinder Gottes wissen in der Regel ganz genau, wie wir auf die Liebe Gottes reagieren sollten. Die Bibel sagt es uns. Wir wissen es eigentlich. Tun wir es auch? Oder reagieren wir oft so wie das Volk Israel? Wir werden es gleich lesen, wie das Volk Israel reagiert. Aber was ist unsere Reaktion auf Gottes Liebe in unserem Leben? Ist es Gehorsam gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort? Nun, wie reagiert das Volk Israel? Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt lautet Israels Unverständnis für Gottes Klage. Und der Text für diesen zweiten Punkt sind auch nur 5 Worte, nämlich die Antwort Israels. Wie hast du uns lieb? Das ist das, wie das Volk Israel hier auf diese Aussage Gottes reagiert. Ich habe euch lieb. Wie hast du uns lieb? Statt sich zu fragen, warum Gott hier mit dieser Anklage, mit dieser Last, so wie er es nennt, zum Volk zu kommen, kommt, fragt das Volk ganz frech, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Wie sollen wir das erkennen? Und mit dieser Reaktion auf Gottes Aussage zeigt das Volk ja zum einen das Misstrauen gegenüber Gottes Aussage, zum anderen auch den mangelnden Glauben gegenüber Gottes Wort, gegenüber den Worten von Malachi und letztendlich auch das Misstrauen und den Unglauben gegenüber der Bundestreue Gottes. Das ist letztendlich die Konsequenz davon, wenn sie sagen, wie hast du uns lieb? Gott, wie sehen wir deine Liebe? Dann sagen sie letztendlich auch, deine Treue, das sehe ich nicht. Und wir stellen hier eine Sache fest, die ich uns auch bereits hier am Anfang des zweiten Punktes, es geht gleich noch weiter, aber auch schon mitgeben will, als Punkt, den wir auch für unser Leben mitnehmen. Israels Unvermögen, so habe ich es jetzt ausgedrückt, man könnte es vielleicht auch mit anderen Worten umschreiben, aber ich habe es jetzt mit Israels Unvermögen, Gottes Wort zu glauben, führt dazu, dass es Gott nicht mehr liebte und letztendlich gegenüberstand. Israels Unvermögen, Gottes Wort zu glauben, führte dazu, dass sie Gott nicht mehr liebten und ihm letztendlich gegenüberstehen. Und wir dürfen das auch heute als Warnung mitnehmen. Wenn wir dem Wort Gottes nicht mehr glauben und uns nicht mehr damit beschäftigen, dann wird es immer dazu führen, dass wir Christus irgendwann nicht mehr lieben und ihm irgendwann letztendlich feindlich gegenüberstehen. Und deswegen ist es auch manchmal so, wenn Christen in eine Glaubenskrise kommen und sich fragen, ja Mensch, warum ist das alles da? Und man stellt fest, da ist überhaupt keine Beziehung zum Wort Gottes da, dann liegt da der Ursprung. Wenn du dich nicht mit dem Wort Gottes beschäftigst, nicht mit Christus beschäftigst, dann wird es immer dazu führen, dass deine Liebe zu Christus nicht größer wird, sondern abnimmt. Denn Christus offenbart sich in seinem Wort. Vielleicht sah sich das Volk hier an dieser Stelle, also als es diese Worte gesagt hatte, vielleicht sah sich das Volk Israel mit dieser Aussage auch im Recht. Ja, die lebten ja in einer gewissen Situation, in einem gewissen Umfeld. Und es waren immerhin schon 1000 Jahre vergangen, seitdem sie aus dem Exil zurückgekommen waren. Und die große Herrschaft, die ihnen versprochen wurde, die ist noch nie wirklich eingetreten. Gut, es gab die Könige, bei ein paar Königen war es wirklich schön. Denken wir an David und an Salomo, zwischendurch noch ein paar andere. Aber so ganz das, was verheißen wurde, ist ja eigentlich noch nicht eingetreten. Ja, und außerdem stand das Volk immer noch unter der Vorherrschaft von anderen Völkern und es musste ganz viele wirtschaftliche Krisen durchmachen. Und wenn man so in dieser Situation lebt, dann kann man das ja irgendwo verstehen, dass das Volk sagt, ja Mensch, Herr, wie sehen wir denn deine Liebe überhaupt? Guck dir doch mal meine Situation an. Wenn sie sich allerdings an diesen Bundesschluss am Berg Sinai in 5. Mose nochmal erinnert hätten, wenn sie sich das nochmal durchgelesen hätten oder sich irgendwie nochmal erzählen lassen hätten, was ist da genau passiert, dann hätten sie darauf kommen können, dass die Situation, in der sie gerade sind, die Folge und nicht die Ursache des Gehorsams waren, des Ungehorsams waren. Verstehen wir das? Also das Volk sagt zu Gott, wir sind nicht gehorsam, weil es uns so schlecht geht. Guck doch unsere Umstände an. Wie sollen wir dir treu sein? Wie zeigst du uns deine Liebe? Aber Gott sagt zu dem Volk, euch geht es so schlecht, weil ihr ungehorsam seid. Und geht es uns nicht auch manchmal so, wie das Volk, wie dem Volk Israel an dieser Stelle? Wir meinen gegenüber Gott, um recht zu sein. Gott ist es, der ungerecht ist. Und in unserer Situation verdrehen wir dann die Tatsachen. Wenn Gott sich nicht um meine Probleme kümmert, dann heiligt der Zweck manchmal alle Mittel. Ja, wenn Gott das anders gemacht hätte, dann wäre ich doch nicht in dieser Situation, dass ich jetzt bei der einen oder anderen Sache vielleicht mal ein Auge zudrücken müsste. Und schon merken wir, wir schieben Gott eigentlich die Schuld zu, obwohl es aber unsere Sache ist. Ich musste mich an dieser Stelle hier in der Predigtvorbereitung an einen Vortrag erinnern, der mal bei uns in der Gemeinde war. Das ist jetzt vor ungefähr 6 Jahren, meine ich. 6, vielleicht ein bisschen länger. Da hatten wir so einen Eheabend hier und wir waren damals noch nicht verheiratet, aber wurden auch dazu eingeladen. Da war ein Arzt hier und der hat über das Thema Familienplanung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gesprochen. Und hat das auch aus medizinischer Sicht erklärt und ein bisschen aufgeklärt. Und er hat dann eine Geschichte aus seiner Praxis erzählt, aus seiner Praxis als Arzt, aber auch seiner Praxis vor Ort. Und zwar war es so, vielleicht erinnern sich diejenigen, die da waren, da kam eine Frau hin, relativ jung, auch mit einer Tochter. Die Tochter hat sie dann im Zimmer gelassen, er hatte Notdienst. Es war also nicht zu den üblichen Sprechzeiten. Und sie kam rein und wollte ein Gespräch und hat ihm dann erklärt, ja, ich war gestern feiern, ich habe einen Kerl kennengelernt, wir sind zu mir nach Hause, wir hatten miteinander Geschlechtsverkehr. Mir ist jetzt aber allerdings eingefallen, dass es ja gewisse Folgen haben könnte. Und daran habe ich vorher nicht gedacht. Ich hätte jetzt gerne ein Medikament von Ihnen verschrieben, was die möglichen Folgen beseitigt. Das Medikament ist auch als die Pille danach bekannt. So, und er hat sich das angehört und er hat gesagt, nein, ich werde es nicht verschreiben. Ich verschreibe das Rezept nicht. Und dann wurde diese Frau richtig wütend und sie sagte einen Satz, wenn ich Mutter werde, dann sind Sie dafür verantwortlich. So, also wenn ich jetzt Mutter werde, dann sind Sie dafür verantwortlich. Und der Arzt reagierte ziemlich kühl und ziemlich cool und hat das dann auf den Punkt gebracht. Er sagt, Moment mal, wer war gestern bei Ihnen zu Hause? Ich nicht. Wer hat sich dazu entschieden? Ich nicht. Also ich bin dafür nicht verantwortlich. Und hier sehen wir das gleiche Prinzip. Man macht jemand anderen für seine Situation verantwortlich und vergisst eigentlich, dass man selber derjenige ist, der sich in diese Situation gebracht hat. So war es auch beim Volk Gottes, beim Volk Israel hier an dieser Stelle. Sie haben nicht verstanden, dass die Situation, in der sie sich befanden, die Folge und nicht die Ursache des Ungehorsams waren. Nun, wie reagiert Gott auf diese freche Antwort? Was sagt Gott anschließend, nachdem sie gesagt haben, wie hast du uns eigentlich lieb? Wie sehen wir das? Man könnte hier an dieser Stelle, das ist auch der dritte Punkt, ich habe ihn mit Gottes Liebesbeweis überschrieben, Gott könnte an dieser Stelle ja eigentlich mal so richtig auf den Tisch hauen. Mal so richtig Tacheles reden und sagen, was Sache ist. Und es wird auch vorkommen, dass er das im Buch tut. Er wird auf den Tisch hauen und es wird auch ziemlich scheppern. Aber an dieser Stelle tut er es noch nicht. Nein, Gott geht tatsächlich darauf ein und zeigt dem Volk, wie er dem Volk seine Liebe erweist. Er macht es nochmal deutlich, wie er ihnen seine Liebe zeigt. Also diese Frage, ja, wie sehen wir das eigentlich? Darauf geht er ein und er nennt hier 2 Punkte. Den einen Punkt habe ich mit den Worten, Gott bevorzugt Israel gegenüber Edom beschrieben. Und der 2. Punkt, Edom wird gerichtet werden. Kommen wir zum ersten Liebesbeweis. Gott sagt, dass er Jakob und damit auch Jakobs Nachkommen, also auch das Volk Israel, dazu ersehen hat, die Verheißung zu erben. Und das stand eigentlich, wir kennen ja die Geschichte auch von Jakob und Esau, und das stand im Widerspruch zu der damaligen üblichen Praxis, denn Esau war ja bekanntlich eigentlich der ältere Sohn. Und Esau, an anderer Stelle auch Edom oder der Vater Edoms genannt, war der erstgeborene Zwilling. Doch schon vor der Geburt hatte Gott sich für Jakob entschieden, noch bevor einer von den beiden irgendetwas dafür oder dagegen tun konnte. Wir können das nachlesen in Römer 9, 10 bis 13. Und wir lesen hier, dass Gott Jakob liebte, aber Esau hasste. So steht es hier im Text. Die hebräischen Worte an dieser Stelle für lieben und für hassen beziehen sich aber nicht auf Gottes Emotionen, sondern darauf, dass seine Wahl des Bundespartners oder des Bündnispartners deutlich gemacht werden sollte. Also Gott sagt, ich habe euch geliebt, ich habe euch erwählt, den anderen habe ich nicht erwählt. halten wir fest, Gott zeigt seine Liebe durch die Erwählung, sie wird durch seine Treue erkennbar. Und der zweite Liebesbeweis, den Gott hier aufführt, ist das Gericht über Edom. Wenn Gott davon spricht, dass er Edom hasst, dann zeigt das nicht nur, in welcher Beziehung Gott zu Edom stand, sondern es zeigt auch Gottes geschichtliches und zur Zeit Maleachis gegenwärtiges Handeln an dem Volk Edoms. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter Satz gewesen, ich möchte das kurz erklären. Also Gott zeigt damit auch letztendlich, guckt mal auf das Volk um euch herum, guckt mal auf Edom. Guckt mal, wie es denen geht und wie es denen ergehen wird. Gott will, dass sich die Israeliten vor Augen führen, wie es ihnen gehen würde, wenn nicht sie erwählt worden wären, sondern Edom. Denn dann würde es ihnen ja so gehen, wie es Edom gerade geht. Beide Völker, also Israel als auch Edom, wurden im 6. Jahrhundert vor Christus durch die Babylonier von Gott gerichtet. Israel bekam aber das Versprechen, das machte Gott dem Volk, dass er sie wiederherstellen wird. Edom wurde allerdings der völligen Vernichtung überlassen. Und wenn man das geschichtlich verfolgt, dann wird man feststellen, dass sie sich von dieser Vernichtung auch nie mehr erholen sollten. Historiker berichten, dass das Volk Edom, oder über das Volk Edom folgendes: Im 5. Jahrhundert besetzten die Nabatäer, ein arabischer Stamm Edom, und zwangen die Edomiter in das Wüstengebiet nach Westen auszuweichen, das später als Edumea bekannt wurde. Im 4. Jahrhundert eroberten die Nabatäer dann auch Edumea. Und das war's. Halten wir also auch fest, oder an dieser Stelle auch fest, Israel hatte durch die Erwählung Gottes eine Zukunft, welche Edom ganz offensichtlich nicht hatte. Gott zeigt seine Liebe also auch dadurch, dass er mit seinen Bundesgenossen, mit seinem Bundespartner immer einen guten Plan hat. Und das dürfen wir uns auch für heute mitnehmen. Auch wir stehen in einem Bund, in einer Beziehung als Kinder Gottes mit Christus, mit Gott. Und auch er hat immer einen guten Plan mit uns. Und seine Gedanken für uns sind immer gute Gedanken. Der Abschnitt, den wir heute gemeinsam gelesen haben und jetzt in Kürze auch durchgearbeitet haben, steht am Anfang von Gottes Botschaft. Aber wir werden in den folgenden Abschnitten immer wieder sehen, dass es genau um dieses Problem geht, dass nämlich das Volk Israel den Bund mit Gott immer wieder gebrochen hat, in ganz vielen Bereichen des Lebens. Ich möchte nochmal zusammenfassend alle Anwendungen, die ich genannt habe, wiederholen und dann Zeit geben, dass wir miteinander beten. Wie reagieren wir auf die Liebe Gottes in unserem Leben? Wie reagierst du? Wir wissen ganz genau, was wir tun sollen als Kinder Gottes. Wir wissen, wie Gott sich eine Beziehung mit uns vorstellt. Tun wir es? Oder reagieren wir so wie das Volk Israel? Musst du dir persönlich beantworten. Lieben und glauben wir dem Wort Gottes? Liebst du das Wort Gottes? Glaubst du dem Wort Gottes? Denken wir an die Aussage, wenn wir dem Wort Gottes nicht mehr glauben, führt es irgendwann dahin, dass wir Christus nicht mehr lieben und ihm gegenüberstehen. Erkennen wir Gottes Liebe in unserem Leben und danken wir ihm dafür? Erkennen wir, wie viel Gott uns gegeben hat als Kinder Gottes? Und sind wir Gott dafür dankbar? All diese Dinge musst du für dich persönlich beurteilen und bewerten und dir persönlich eine Antwort darauf geben. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen, die mich in letzter Zeit mit einem Ereignis, keine Geschichte, mit einer Situation, die habe ich schon dem Chor erzählt, aber das hat mich die letzten Tage bewegt und ein Stück weit passt das gerade zu dieser Situation, dass du dir persönlich diese Fragen stellen musst und dich von Gott prüfen lassen musst, wie es in deinem Leben aussieht. Das kann nicht ich tun, das kann keine Gemeindeleitung tun. Das ist eine persönliche Sache, die kannst nur du persönlich machen. Wir waren vor kurzem im Wald mit Sigi und mit Sigis Vater und haben Holz gemacht. Und da haben wir Bäume gefällt und so weiter. Und an einem Tag war ich nur mit Sigis Vater zusammen im Wald und dann wollte er einen Baum fällen. Und haben wir geguckt, wo wir den hinlegen und so weiter. Und dann hat auch alles gut geklappt, das war eine schöne Buche, sah sehr gut aus, der Baum, also so wie man sich auch einen schönen Baum vorstellt. Der Förster hatte das, hatte die Bäume, die wir fällen durften, mit einem X markiert, so wussten wir auch, dass wir nicht an falsche Bäume gehen. Und jetzt hatten wir den Baum umgelegt und als er gefallen ist und ich zum Stamm kam, sah ich, dass der Baum hatte ungefähr diese Durchmesser, in der Mitte, im Stamm, war der Baum vergammelt. Man hat es von außen nicht gesehen. Und dann hat Sigis Vater einen Satz gesagt, er ist ja noch kein Kind Gottes, aber er hat für mich einen Satz gesagt, der hat mich getroffen wie eine Predigt. Er hat gesagt, Thomas, der Förster weiß ganz genau, warum er an diesem Baum ein X gemacht hat. Der Förster weiß ganz genau, welcher Baum gesund und welcher krank ist. Von außen sah dieser Baum wunderschön aus, wie ein normaler Baum. Aber von innen war er krank, er war abgestorben, er war am Verfaulen. Und deswegen möchte ich dich persönlich, oder möchte ich es dir persönlich mitgeben, du musst dich selber vor Gott prüfen. Und diese Fragen, die wir hier gerade aus dem Text entnommen haben, die musst du dir persönlich beantworten. Und stell dich da an Gottes Licht und lass dich von Gott überprüfen. Amen. Vater im Himmel, ich komme zu dir und ich danke dir für diesen Tag. Danke dafür, Herr, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen und ja auch heute diesen Text lesen durften aus Malachi. Diese zerrüttete Beziehung zwischen dir und dem Volk Israel. Und es ist manchmal erschreckend zu sehen, wie das Volk Israel sich seiner Schuld gar nicht bewusst war, obwohl es in dieser Sünde lebte. Aber wir wollen nicht mit Fingern auf das Volk zeigen, sondern wir wollen uns selber überprüfen und gucken, wo wir in unserer Beziehung zu dir vielleicht genauso handeln wie das Volk Israel. Wo wir deine Liebe nicht erwidern, wo wir ganz genau wissen, was du von uns möchtest, es aber nicht tun. Wir möchten unser Leben überprüfen und auch unsere Beziehung zu deinem Wort, ob wir es lieben, ob wir es nicht nur lieben, sondern auch lesen und in unserem Leben anwenden. Und wir möchten dir auch dankbar dafür sein, für die Liebesbeweise, die du uns immer wieder in unserem Leben schenkst. Ich bitte dich darum, dass sich ein jeder persönlich wirklich diese Fragen stellt und ganz ehrlich vor dir beantwortet. Und schenk uns bitte deine Gnade, dass wir es erkennen. Und wenn wir auf einem Weg sind, der dem Weg von Israel gleicht, dann hilf uns bitte, diesen Kurs zu korrigieren und wieder in eine enge, in eine intakte Beziehung mit dir zu kommen. Amen.